So, ich denke, wir fangen an. Ich begrüße Sie recht herzlich zu dieser nächsten Vorlesung Informatik 2, funktionale Programmierung, Verifikation, das ist unser Thema. Und wir freuen uns natürlich immer über Ihre Rückmeldungen und das ist natürlich toll. Also da gibt es ja wieder dieses Feedback, der Session Key, den habe ich da angeschrieben, AG6. Da können Sie das direkte Rückmeldungen geben. Wir bekamen auch E-Mail und eine war natürlich schon sehr bemerkenswert. Da wurden wir darauf hingewiesen, dass das Programm, das ich Ihnen hier gezeigt habe, eigentlich gar nicht übereinstimmt mit dem, was wir dann verifiziert haben. Das heißt insbesondere nicht mit den Kontrollflussgraphen. Ja, was ist das Problem oder was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, dass ich hier dieses hier im Kontrollflussgraphen unmittelbar nach dem Read ausübe und also diese Verschiebung müsste man eigentlich vornehmen und dann wäre es das Programm, was wir verifiziert haben. Ja, und wir haben eine Variante der Folien vorbereitet, wo wir diesen Fehler korrigieren und jetzt ist die Frage, was korrigieren wir? Entweder wir korrigieren unsere Beweise oder wir korrigieren unser Programm. Und dann tun wir natürlich das korrigieren, was am wenigsten Aufwand bereitet, und das ist das Programm. Ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt, Sie könnten jetzt sagen, das ist aber nicht, wie es in der Praxis passiert, dass man einen Beweis hat und dann feststellt, oh, mein Programm passt nicht zu dem Beweis, also ändere ich das Programm. Zumindest kommt einem das merkwürdig vor, aber, ich meine, das ist jetzt ein bisschen scherzhaft, aber tatsächlich ist das tatsächlich in der Realität so, die Leute machen das eher in der Weise, wie wir das hier machen. Weil Sie haben einen Beweis und dann versuchen Sie, oder eine, sagen wir mal so, eine Beweisidee, und dann versuchen Sie das Programm so anzupassen, dass die Beweisidee dazu passt. Weil, ich meine, ich hatte Ihnen schon einmal gesagt, es ist schwierig, ein Programm zu verifizieren, das wir nicht verstehen und das wir nicht selber geschrieben haben. Und natürlich, wenn wir es nicht selber geschrieben haben, dann haben wir größere Schwierigkeiten, es zu verstehen. Aber es ist auch so, dass selbst wenn wir es geschrieben haben, kann man ein Programm so oder so schreiben. Man kann es so schreiben, dass es leicht die Korrektheit davon zu beweisen geht. Und man kann es anders schreiben, sodass es sehr viel schwieriger wird. Und tatsächlich, wenn die Leute ein Programm schreiben mit dem Hintergedanken, darüber etwas zu beweisen, dann werden sie typischerweise versuchen, keine Tricks zu machen, nicht so rumzuschweinzen, sondern möglichst klar zu programmieren, weil dann ist der Beweis einfacher. Und wenn man irgendwie sehr vermurkst programmiert und verwickelte Gedanken verwendet, dann ist es natürlich klar, dass es auch schwieriger ist, das zu beweisen. Also insofern gibt es an dieser Stelle, auch wenn es mein Fehler war, es tut mir leid und ich werde ihn korrigieren, daran doch einen kleinen Aspekt, den man dabei lernen kann. Gibt es hierzu Fragen? Wobei hier natürlich, diese Änderung ist natürlich marginal und ob das jetzt verschoben wird oder nicht, ändert an der Beweisbarkeit natürlich nichts. Aber wir haben den Beweis schon und dann macht es natürlich Sinn, das Programm zu ändern und nicht den Beweis. So, das letzte Mal, wo waren wir stehen geblieben? Das letzte Mal waren wir stehen geblieben bei der Frage, wir haben eine Beweisstrategie, nämlich überall diese Assertions, diese Zusicherungen hinzuschreiben und dann zu gucken, dass sie lokal zusammenpassen. Das war unsere Strategie und wir fragten uns, ist das, was wir damit beweisen, tatsächlich eine Aussage, die gilt in irgendeinem Sinne. Und dann wollten wir uns natürlich fragen, was heißt es irgendwie, eine Assertion gilt an einem Programmpunkt. Und dazu hatte ich Sie darauf hingewiesen, dass es sinnvoll ist, so etwas sich zu überlegen, wie eine Semantik von dem Programm. Wir können ja nicht sagen, eine Zusicherung gilt an einem Programmpunkt, wenn immer ein Programmpunkt bei der Programmausführung erreicht wird, wenn wir gar nicht wissen, was eine Programmausführung ist. Also hatten wir uns dann dran gemacht und hatten zumindest versucht, eine Idee zu entwickeln. Ich hoffe, ich komme jetzt allmählich daran. Ich glaube, das war dieses hier. Eine Idee zu entwickeln, was eine Programmausführung, wie wir eine Programmausführung in irgendeinem Sinne formal beschreiben können. Und also intuitiv war unsere Vorstellung, eine Programmausführung startet in irgendeinem Programmpunkt und geht zu irgendeinem anderen Programmpunkt. Und hier habe ich diese Programmpunkte, die dabei durchlaufen werden, irgendwie mit verschiedenen Nummern hier belegt. Ja, das war unsere Vorstellung. Und so eine Programmausführung hatten wir uns auch überlegt, die läuft nicht einfach nur einen Pfad in dem Kontrollflussgrafen entlang, sondern die verwaltet dabei natürlich immer den Programmzustand. Das ist ja klar, ich meine, das Programm berechnet ja irgendwas. Und das heißt, wir müssen zusätzlich den Programmzustand mit durch diesen entlang dieses Pfades verfolgen, wie sich der ändert. Und das ist die Frage. Dann ist jetzt die Frage, haben wir angefangen zu grübeln. Ja, was ist denn jetzt ein Programmzustand? Und wir hatten gesagt, im Allgemeinen ist das super, kann der super kompliziert sein. Aber hier bei uns, wir haben uns leicht gemacht, ist er einfach. Der ist nämlich einfach eine Abbildung der Variablen auf ihre Werte, die zu dem Zeitpunkt die Variablen haben. Ja, und dann konnten wir zu diesem Pfad für einen bestimmten Anfangszustand, ja, also wir wollten am Programmpunkt 3 starten, wenn wir uns diesen Anfangszustand da auswählen, dann können wir jetzt verfolgen, was passiert. Ja, das war das, was wir gemacht haben. Also wir starten, das ist die Situation, in der wir starten, Programmpunkt 3, diese Variablenbelegung, und dann machen wir diese, die erste Aktion, die wir ausführen müssen, ist von y und x abzuziehen. Und dann kommen wir in diesem Zustand heraus. Ja, der Wert von y verringert sich auf 6 und wir erreichen den Programmpunkt 1. Wir sind von Programmpunkt 3 zum Programmpunkt 1 vorangeschritten. Und dort ist, das ist eine Bedingung, da wird also eine Verzweigung, da wird also gefragt, gilt irgendwas? Und je nachdem, ob irgendwas gilt, geht man nach links oder nach rechts. Also muss man jetzt im gegenwärtigen Zustand überprüfen, ob die Bedingung gilt oder nicht. Und die Bedingung ist, dass x verschieden von y ist. Und jetzt ist natürlich, schauen wir uns den Zustand an, da ist x gleich 6 und y gleich 6. Das heißt, die Bedingung ist nicht erfüllt. Ja, x ist nicht ungleich von y, das heißt, deswegen dieser rote Ausrufungszeichen davor, diese Bedingung gilt nicht, weil die ja gleich sind. Und deswegen gehen wir nicht in den Ja-Fall, sondern in den False-Fall. Und das heißt in diesem Fall, wir verlassen die Schleife. Ich gehe nochmal kurz zurück, wie das aussah. Wir waren an dieser Stelle, haben festgestellt, die Bedingung ist falsch und wir wandern deshalb zum Programmpunkt 5. Und dann müssen wir die Ausgabe machen und dann erreichen wir den Programmpunkt 6 in diesem Zustand. Okay? Gibt es hierzu eine Frage zu dem Herumwandern im Kontrollflussgrafen entsprechend einer Berechnung? Okay, und jetzt kommt hier, steht hier ein Satz dazu, den werden wir letztendlich nicht beweisen, aber das ist sozusagen wir schreiben einen Satz darüber, weil das ist gewissermaßen unsere Rechtfertigung, dass wir die Methode anwenden. Und der sagt also, wenn wir so ein Mini-Java-Programm haben, wenn wir eine Programmausführung haben, die von einem Programmpunkt U zu einem Programmpunkt V geht. Ja? Und dann nehmen wir zusätzlich an, dass unser Programm schon mit Zusicherungen ausgestattet ist. Wir haben überall diese Asserts hingeschrieben. Wir waren fleißig und haben überall überprüft, dass das lokal zusammenpasst. Ja? Das ist dieses hier. So, und jetzt haben wir bei unserer fleißigen Annotierung der Programmpunkte mit den Zusicherungen, haben wir an den Programmpunkt U ein A notiert und an den Programmpunkt V ein B. Ja? Also wir starten in U, wir gehen nach V. In U haben wir A hingeschrieben, in V haben wir B hingeschrieben. Ja, das ist die Situation. Und dann gilt das Folgende. Unter der Annahme, dass der Zustand, mit dem wir in U loslaufen, das A erfüllt, dann erfüllt der Zustand, mit dem wir an dem V rauskommen, das B. Wenn immer wir das B erreichen, wenn immer wir das V überhaupt erreichen. Ja, weil es könnte ja sein, dass wir irgendwie einen Zustand da haben, der zwar das A erfüllt, aber eine der Bedingungen auf dem Weg nicht erfüllt, und dann kommen wir natürlich bei dem B auch gar nicht raus. Aber dann, wir interessieren uns nur für den Fall, dass wir also Zusicherungen haben, die das A erfüllen, die tatsächlich dann, wir interessieren uns nur für Zustände, die einmal das A erfüllen und mit denen wir dann den Weg entlang laufen können und dann bei dem V ankommen, und die müssen dann das B erfüllen. Okay, so was können wir daraus folgern? Das haben wir, hier ist A und B die Rede, U und V. Aber was ist, hat das mit, wie ist das jetzt bei einer konkreten Programmausführung? Naja, bei einer konkreten Programmausführung starten wir immer am Startpunkt. Und das heißt, das U ist dann immer der Startpunkt. Und die Zusicherung, die wir an den Startpunkt immer schreiben, ist true. Und true ist die, ist ja, das hatten wir uns auch schon mehrmals, hatten wir uns das überlegt. Das ist eine Zusicherung, die ist banal, die wird von jedem Zustand erfüllt. Das heißt, wir können am Startpunkt dann mit jedem Zustand loslaufen, und wenn wir dann an den Programmpunkt V hinkommen und da steht B, dann sagt uns dieser Satz, dass dann B tatsächlich gilt. Das heißt, alles, was wir da, die Aussagen, die Zusicherungen, wo wir nur überprüft haben, dass sie lokal konsistent sind. Und zusätzlich das eben, wenn wir zusätzlich an den Startpunkt eben true hinschreiben konnten, dann wissen wir, dass alle diese Zusicherungen tatsächlich gelten an den Programmpunkten. Okay? Und so, und jetzt, das war also, das war dieses. Und das Zweite ist jetzt haben wir, jetzt starten wir, es könnte sein, dass wir sozusagen meinetwegen nur interessiert sind daran, ob an dem Programm, an irgendeinem Programmpunkt die Eigenschaft gilt, dass x größer als 0 ist. Aber damit die verschiedenen Zusicherungen zusammenpassen und wir diese lokale Konsistenz nachweisen können, könnte es sein, dass wir an diesen selben Programmpunkt mehr Eigenschaften fördern müssen, als das, was wir eigentlich beweisen wollen. Ja, dass wir da also eine stärkere Aussage hinschreiben müssen, zum Beispiel x größer als 0 und y gleich x Quadrat. Ja, sowas könnte zum Beispiel der Fall sein. Ja, und das heißt, die generelle Methode muss so sein, wir schreiben überall unsere Zusicherungen hin an alle Programmpunkte. Wir achten darauf, dass der Startpunkt mit true annotiert ist. Wir achten darauf, dass der Programmpunkt, an dem wir eine besondere Eigenschaft A zeigen wollen, mit irgendetwas annotiert ist, was zumindest so stark ist wie das A. Es kann das A sein, aber es kann auch noch stärker sein. Ja? Und dann überprüfen wir, dass die Sachen lokal zusammenpassen. Und wenn das, wenn wir damit fertig sind, dann haben wir nachgewiesen, dass das A tatsächlich gilt, wenn immer wir den Programmpunkt V erreichen. Okay? Und es könnte sein, wir hatten das letzte Mal, hatten wir auch ein bisschen diskutiert, dass wir möglicherweise an irgendeinen Programmpunkt false dran schreiben. Und trotzdem das Ganze zu einer lokal konsistenten, lokal konsistenten Annotation mit Zusicherungen ergänzen können. Und wie ist das möglich? Ja, weil false wird ja von keinem Zustand erfüllt. Ja, das ist ja gerade der Witz von false. Egal, was ich für einen Programmzustand habe, die Zusicherung false kann damit nie erfüllt werden. Ja, wenn es trotzdem kein Problem gibt, dann kann das nur bedeuten, dass dieser Programmpunkt nicht erreichbar ist. Das können Sie selber überprüfen, indem Sie in Ihr Java-Programm an irgendeine Stelle im Programm die Assertion false machen. Ja, dann könnte es, ich meine, dann erwarten, sobald dieser Programmpunkt erreicht wird, gibt es einen Assertion Error und die Programmausführung bricht ab. Wenn Sie aber keinen Programmabbruch beobachten, dann kann das eben nur bedeuten, Sie haben diesen Programmpunkt nie erreicht. Okay? Und jetzt gibt es tatsächlich, ist es nicht völlig ungewöhnlich, dass es Programmpunkte gibt, die nie erreicht werden. Ja, also zum Beispiel haben Sie eine Schleife, die soll nie verlassen werden. Dann ist natürlich am Ende der Schleife der Programmpunkt unerreichbar. Jetzt können Sie natürlich sagen, ein Programm, was niemals eine Schleife verlässt, das terminiert ja vielleicht gar nicht. Es könnte sein, oder es könnte sein, dass die Schleife selber möglicherweise, ich weiß nicht, die wird auf irgendeine andere Weise verlassen, zum Beispiel, weil ein Return Statement oder sowas in der Schleife drin ist. Ja, sowas könnte auch vorkommen. Also insofern ist es ist nicht ganz ungewöhnlich, dass es Programmpunkte gibt in Ihrem Programm, die nicht erreichbar sind. Dass sie nicht erreichbar sind, können Sie testen, indem Sie da ein Assert False machen. Okay? Tendenziell gesehen, wenn es allerdings für größere Teile Ihres Programms gilt, dass sie nicht erreichbar sind, dann ist es schon bedenklich. Dann sollten Sie überlegen, ob Ihr Programm richtig geschrieben ist. Gibt es eine Frage? Jetzt ist hier das Ziel ausgegangen. Nee, keine Mitteilung. Okay. Und jetzt die Frage, wie kann man... Ich habe Ihnen das hingeschrieben, ich habe Ihnen auch versprochen, dass ich es nicht beweisen werde, aber man kann trotzdem zumindest eine Sekunde darauf verschwenden, zu überlegen, wie würde man es beweisen, wenn man es beweisen müsste. Ja, also das war die Aussage, ich starte an Programmpunkt U und komme am Programmpunkt V raus und laufe diesen Pfad entlang und am Anfang gilt U und am Ende soll B gelten. Und also am Anfang hatten wir bei unserer lokal konsistenten Zusicherung Annotationen mit Zusicherungen hatten wir eben A hingeschrieben und an den Endpunkt hatten wir B hingeschrieben. Und ich behaupte dann, wenn ich diesen Pfad habe und annehme, dass am Anfang eben das A gilt, dass der Zustand, mit dem ich am Ende rauskomme, dass das B erfüllt. Ja. Und das ist ein langer Pfad, davon gibt es natürlich beliebig viele. Ich muss über alle diese Pfade argumentieren. Was fällt die einzige Idee, die wir da haben, ist, wir müssen eine Induktion nach der Länge des Pfads machen. Ja? Und wenn Sie sich an diesen Gedanken gewöhnt haben, dass Sie hier eine Induktion über die Länge machen müssen, dann müssen Sie letztendlich nur noch einen Schritt in diesem Pfad betrachten, nämlich den letzten. Und dann nehmen Sie an, also vor dem letzten Schritt, die Zusicherung da wird erfüllt und von dem Zustand, mit dem ich da hingekommen bin, ich mache jetzt einen Schritt und ich frage mich, gilt nach diesem einen Schritt auch wieder die Zusicherung? Und das ist dann wieder jetzt eine ganz lokale Überlegung, die wir anstellen müssen, die mit unserem WP-Operator zusammenhängt. Und wir müssen dann eben eine Fallunterscheidung machen nach den Möglichkeiten, was dieser letzte Schritt sein kann und jeden einzelnen Fall separat betrachten. Aber das ist dann tatsächlich nicht mehr eine so komplizierte Angelegenheit und deswegen, aber wir machen das trotzdem hier jetzt nicht. Okay? Aber nur damit Sie sehen, es ist hier keine Magie im Spiel. Es geht hier nicht, Sie müssen nicht 10 Semester Mathematik studiert haben, um die Korrektheit von dem Verfahren zu zeigen. Ja, sondern es ist im Prinzip so ein bisschen Ärmel aufkrempeln und los. Okay? Gut. Und also jetzt hier kommen wir schon bei der Zusammenfassung des gesamten Verfahrens. Sie sehen, so schnell ging das. Mithilfe diesem Verfahren, das wir dem Herrn Floyd zugeschrieben haben, können wir also nachweisen, dass irgendeine bestimmte Programmeigenschaft, die uns interessiert, gilt, das heißt immer erfüllt ist, wenn dieser Programmpunkt erreicht wird. Ja? Und die Methode, um das, ich meine, die habe ich Ihnen hier nochmal hingeschrieben, wir haben es mittlerweile 7-mal gesagt, aber es ist sozusagen als Zusammenfassung, wenn Sie einfach wieder vergessen haben, wie die Methode geht, die besteht eben aus diesen drei Schritten: eine Zusicherung an den True an den Anfang, Zusicherung an jeden weiteren Programmpunkt und nachweisen, dass dieses alles, das alles zusammenpasst. Okay? Damit wären wir im Prinzip schon fertig mit diesem Verifikationsteil. Es gibt natürlich noch ein paar Kleinigkeiten, die dann mehr auf das Engineering, die mit dem Engineering zu tun haben und mit diesem komischen False, über das wir gerade geredet haben. Also das erste Engineering-mäßige ist, dass stellen wir uns vor, unser Programm hat 1000 Zuweisungen und das ist jetzt nicht so, sagen wir mal, es kann schon vorkommen. Und dann müssen wir an 1000 Programmpunkte eine Zusicherung hinschreiben, ein Assert. Und da sind wir natürlich sofort super erschöpft, ja, weil ich meine, dass wir wollen möglichst das so weit automatisieren wie möglich, damit wir so wenig wie möglich denken müssen. Natürlich an irgendeinem Stelle müssen wir verstehen, was das Programm tut, aber an den Stellen, wo routinemäßig Zusicherungen eingefügt werden können, dann wollen wir die vielleicht auch routinemäßig einfügen. Und da hatten wir schon hatten wir selbst davon schon Gebrauch gemacht. Sie erinnern sich, in dem Kontrollflussgrafen hatten wir so eine Multizuweisung, zum Beispiel von der Form x gleich a gleich read. Und war nur so, es ist natürlich unser WP-Operator zum Beispiel, der ist immer nur auf einzelne Zuweisungen und nicht so auf so geschachtelte Zuweisungen ausgelegt. Und dann hatten wir das zerlegt in zwei Zuweisungen und dann hatte ich einfach gesagt, okay, wir wenden den, wir haben dann also so eine Folge, mache ich jetzt gerade wieder etwas schöner, also wir haben dann diese Folge von zwei Zuweisungen und wir hatten dann irgendwie eine tolle Zusicherung A, die danach gelten soll. Und was wir dann gemacht hatten, ist, wie selbstverständlich, okay, wir haben außerdem, wir hatten außerdem hier noch eine Zusicherung B davor und dazwischen hatten wir nichts und wir fragten uns, was können wir machen? Und dann war doch die einfache Idee, wir wenden den WP-Operator an und kriegen dann eine schwächste Vorbedingung, und das Ding schreiben wir dazwischen. Ja, und dann müssen wir dann als nächstes nochmal den schwächsten Vorbedingungsoperator anwenden und dann kommen wir zu irgendeiner Aussage und dann müssen wir zeigen, dass das B stark genug ist, um diese Vorbedingung zu implizieren. Ja, das war sozusagen unsere Idee. Aber diese Leerstelle, die da nicht da war, die hatten wir einfach wie selbstverständlich ausgefüllt. Und das können wir natürlich systematisieren. Ja, hier haben wir einfach zwei einfache Zuweisungen. Wenn Sie eine ganze Folge von so Zuweisungen haben, ohne Verzweigung, ohne Schleifen, und Sie haben nur eine Zusicherung am Anfang und am Ende, dann können Sie genau das Gleiche machen. Sie propagieren einfach die Nachbedingungen schrittweise mit Hilfe des WP-Operators bis zur Vorbedingung hin und überprüfen, dass es dort alles stimmt. Ja? Kann man das verstehen? Das ist sozusagen nur ein kleiner Schritt, der Schritt von zwei auf beliebig lange Basisblöcke. Und dann können wir uns sogar noch mehr überlegen, naja, wir haben ja auch für die Bedingungen, für if then else, hatten wir ja auch irgendwie so einen WP-Operator. Also eigentlich können wir diese Propagation auch durch ein if then else durchpropagieren. Diese schwächste Vorbedingung können wir auch durch ein If-Then-Else durchpropagieren. Das heißt, wir können eigentlich fast überall, alleine mit Hilfe unseres WP-Operators, die Zusicherungen einfügen. Es gibt sozusagen nur eine einzige Stelle oder eine einzige Situation, an der dieses Verfahren nicht funktioniert. Und das ist bei Schleifen. Ja, weil dann können wir den WP anwenden, dann kommen wir an den Schleifenkopf, dann kommen wir wieder nach hinten und dann iterieren wir da im Kreis und machen immer weitere WPs und das ist irgendwie schlecht. Ja, ist kein vernünftiges Verfahren. Aber solange wir keine Schleifen haben, hilft uns der WP-Operator alleine, um unser Programm ausgehend von einer Nachbedingung mit den entsprechenden Vorbedingungen auszustatten, so dass alles lokal konsistent ist. Ja, also hier nochmal ein Beispiel. Das ist jetzt sozusagen, sehen Sie, wieder eine kleine, eine größere Folge von Zuweisungen, keine Verzweigung. Und wir nehmen an, wir haben dieses B gegeben. Ja, also das B ist da. Und wir wollen jetzt diese dazu passenden Zusicherungen B1, B2 und B3 ausrechnen. Und naja, dann machen wir also, das ist jetzt in diesem Falle ganz einfach, wenn das B zum Beispiel von dieser Form ist, Z gleich I Quadrat und X gleich I minus 1. Ja, ich meine, Sie fragen sich jetzt, wie komme ich auf diese Schnapsidee, so eine Nachbedingung zu wählen? Dann kann ich Ihnen jetzt schon verraten, das mache ich hier, weil das ein Teil von einem größeren Programm ist und da kommt das als Basisblock vor und diese Zusicherung B hätte ich dann da gerne an einer Stelle. Aber da gibt es eben diese Folge von mehreren Zuweisungen, wo ich nichts hingeschrieben habe, wo ich sozusagen jetzt automatisch diese Zusicherungen einfüllen möchte. Okay? Also wenn ich mit diesem Ding starte... Und jetzt hinten und dann diese, gehen wir nochmal vor, was da passiert. Also die letzte Anweisung ist I gleich I plus 1. Das ist irgendwie wie so ein Schleifenzähler, der um 1 erhöht wird. Und dann muss ich die Vorbedingung dazu machen. Ja, dann tue ich das. Das heißt, ich muss in dem B das I durch I plus 1 ersetzen. Und dann wird das aus dem Z gleich I Quadrat. Aus diesem Ding wird dann Z gleich I plus 1 Quadrat. Und aus dem X gleich 2I minus 1 wird dann X gleich 2I plus 1 minus 1. Ja, rein syntaktisch ersetzt. Und dann würde ich natürlich sofort, aus ästhetischen Gründen ist dann dieser zweite Ausdruck irgendwie ein bisschen, da wird man diese Klammern ausrechnen. Und wenn ich 2 mal i plus 1 habe und dann nochmal 1 abziehe, dann ist es einfach 2i plus 1. Ja, und das ist die nächste Zeile. Okay, und das wäre mein B1 und das B2 ist jetzt, indem ich dieses B1 einsetze und wieder die nächstletzte die schwächste Vorbedingung bezüglich der nächstletzten Anweisung ausrechne. Die nächstletzte Anweisung war dieses Z gleich Z plus X. Ja, also muss ich jetzt überall, wo das in dem B1, also überall in dieser Formel hier, das Z ersetzen durch Z plus X. Okay? Dann in dem vorderen Teil wird aus dem Z plus X wird dieses hier. Und in dem hinteren kommt das Z ja gar nicht vor. Das heißt, das hintere bleibt gleich. Okay, jetzt habe ich dann Z plus X gleich I plus 1 Quadrat. Und dann, kann ich das natürlich nicht stehen lassen und möchte das natürlich gerne vereinfachen. Und da finde ich zuerst einmal hier, machen wir das mal hier so. Was kann ich da machen? Dieses I plus 1 Quadrat ist dasselbe wie I Quadrat plus 2I plus 1. Okay? Und das ist diese grüne Gleichung. Und jetzt schaue ich mir die zweite Gleichung an. Da steht, dass da steht, dass dieses x gerade gleich 2i plus 1 ist. Okay, und wenn ich dann also sozusagen diese zweite Gleichung verwende, dann kann ich damit ausnutze, dann kann ich diese beiden roten Sachen streichen und deswegen bleibt z gleich i Quadrat übrig. Und das ist dann genau das, was hier steht. Okay? Gibt es eine Frage? Also das ist hier nur so ein bisschen Gleichungsvereinfachung. Und okay, dann wäre das jetzt mein B2 und dann hatten wir noch eine dritte Anweisung, das war das, wo x um 2 erhöht wird. Und dann müssen wir jetzt fragen, also okay, jetzt wollen wir das auf dieses B2 anwenden. Das heißt, wir wenden das jetzt auf dieses Ding hier an und wir müssen jetzt hier da drin x durch x plus 2 ersetzen. Das, die linke Gleichung bleibt gleich, in der rechten wird dann halt aus dem, aus dem x ein x plus 2 und dann kann ich jetzt, wieder ist das ja blöd, da habe ich rechts 2 und links 1 und dann bringe ich die Konstanten auf eine Seite, also nehme ich zum Beispiel 2 abziehe und dann steht da ein x gleich 2i minus 1 da. Und jetzt schauen wir uns scharf, vergleichen wir diese Formel hier mit dieser Formel, von der wir ausgegangen sind und finden, oh Wunder, dass diese beiden Formeln gleich sind. Ja, ist jetzt nicht immer so, aber hier in diesem Fall. Okay? Gibt es hier eine Frage? Das heißt, also nochmal, solange keine Schleife da ist, können wir alle mit dieser Art von Überlegung einfach alle Zusicherungen ausrechnen. Und das macht das Leben natürlich viel leichter. Und deswegen, wenn Ihre 1000 Zeilen Code, mit denen die Sie verifizieren müssen, die Sie natürlich in tiefste Depressionen gestürzt haben, wenn Sie die genau anschauen, stellen Sie aber fest, dass da vielleicht nur 10 Schleifen sind. Und der Rest ist irgendwie so Verzweigungen, Fallunterscheidungen, kleine Berechnungen und dann stellen Sie fest, aha, also das heißt, wenn Sie so ein Ding verifizieren müssen, was Sie machen werden, ist nicht in Verzweiflung geraten, sondern Sie fangen an, die Schleifen zu zählen. Wie viele Schleifen habe ich denn? Und dann sagen Sie sich, aha, nur so viele Zusicherungen muss ich wirklich erfinden. Und wenn das 10 Schleifen sind, heißt das 10 Zusicherungen, die Sie erfinden müssen. Und hier bei unseren Beispielen sind das natürlich immer ganz kleine Sachen und da sind ja meistens immer nur eine Schleife oder so. Da braucht ihr natürlich dann entsprechend auch nur eine Zusicherung erfinden. Und zwar, wo müssen Sie die erfinden? Für welchen Programmpunkt? Und tatsächlich, das ist zumindest der Charme von dieser Methode von dem Herrn Floyd, das ist gar nicht so genau, da haben Sie viele Möglichkeiten. Also entweder könnte es sollte nur so sein, dass in jeder Schleife auf jedem Kreis, den Sie gehen in Ihrem Programm, sollte eine Zusicherung liegen. Das heißt, wenn Sie diesen WP-Operator da propagieren, sollten Sie früher oder später immer auf irgend so eine Zusicherung stoßen, die Sie da hingeschrieben haben, damit Sie dann da aufhören können mit dem WP-Propagieren. Und jetzt es gibt verschiedene Möglichkeiten, also Sie müssen jetzt diese Zusicherung finden und das hängt natürlich jetzt davon ab, wie Ihr Verständnis von dem Programm ist und dann haben Sie eine Vorstellung davon, was an einer Schleife passiert und diese Vorstellung müssen Sie ausdrücken und die können Sie zum Beispiel gut ausdrücken, wenn Sie sich überlegen, was gilt immer, bevor ich wieder an der Bedingung ankomme oder bevor ich die Bedingung ausführe von der Schleife. Ja, vor der Bedingung. An diesem Punkt kommen Sie auf zwei Weisen, nämlich einmal von dem Programmcode vor der Schleife und zum anderen von dem Rücksprung am Ende des Rumpfs. Ja, an diesem Programmpunkt, das ist ein ganz spezieller Punkt, da könnten Sie sich sagen, okay, ich überlege mir, was gilt immer dort. Und dann könnten Sie dort eine Zusicherung hinschreiben. Sie könnten aber auch sagen, okay, das ist mir so, dieser Punkt ist mir, da weiß ich nicht so genau. Für mich ist es besser, mir zu überlegen, was gilt immer am Ende des Rumpfs. Das ist genauso gut. Das heißt, was gilt nach jeder Durchführung einer Iteration der Schleife? Und dann würden Sie dort eine Zusicherung hinschreiben. Ja, oder Sie können genauso gut, könnten Sie auch an den Anfang des Rumpfs irgendwie sowas hinschreiben. Sozusagen, wenn immer Sie die Schleife betreten, dann gilt irgendwas. Das wäre auch eine kanonische Stelle, wo man irgendwie sich Gedanken machen kann, die man sich vorstellen kann und für die man eine Intuition entwickeln und damit eine Zusicherung sich aus den Fingern saugen kann. Okay? Ja, und dieser Punkt, in den, wenn Sie sich mit Leuten unterhalten, die über die Korrektheit von Programmen nachdenken, diese Art von Invariante, das nennen die Leute auch die Schleifeninvariante. Und daraus können Sie also haben wir jetzt also erkannt, es reicht, Schleifeninvarianten für unser Programm zu erfinden und der Rest lässt sich dann automatisch durchführen. Okay? Und dann habe ich jetzt, dann schauen wir uns, diese Methode wollen wir jetzt mal hier an einem kleinen Beispiel ausprobieren. Sie sehen hier, es gibt, hier haben wir 4 Anweisungen, hier haben wir 3 Anweisungen und hier hinten haben wir noch eine Behauptung, die wir beweisen wollen. Die mache ich mal wieder, vielleicht mache ich die grün. So, das ist das, was wir beweisen wollen. Und dann haben wir jetzt mit unseren neuen Erleuchtungen stellen fest, okay, das sind zwar viele Programmpunkte, aber wir brauchen nur eine einzige Stelle, an der wir irgendwie eine Zusicherung einfügen müssen, nämlich für die Schleife. Und der Rest sollte dann automatisch sein. Okay? Und hier habe ich das jetzt, hoffentlich habe ich diesen Kontrollflussgraphen so gemacht, dass er tatsächlich dem ursprünglichen Programm entspricht. Wir können nochmal zurückspringen. Es fängt mit dem Read an und dann kommen diese 3 Initialisierungen. Das ist hier auch in dem Kontrollflussgraphen so. Und dann in der Schleife haben wir die Zuweisung an X, Z und I. Und das ist hier auch der Fall. Und die Schleifenbedingung ist I ungleich A. Okay? Und die Behauptung, die wir aufstellen, die habe ich Ihnen hier auch nochmal hingeschrieben. Die Behauptung lautet, am Ende der Programmausführung ist, also wenn wir zu dem Write hinkommen, dann ist das, hat das der, die Variable Z den Wert A Quadrat. Also das heißt, das ist hier ein Programm, was das Quadrat der Eingabe berechnet, und zwar mit Hilfe, wie Sie sehen hier, indem alle ungeraden Zahlen aufaddiert werden. Ja, das ist jetzt vielleicht nicht so verwunderlich. Das haben Sie vielleicht schon in irgendwelchen anderen Übungsaufgaben gesehen, dass die Summe der ungeraden Zahlen gerade eine Quadratzahl ergibt. Und das macht das Programm und das wollen wir jetzt hier beweisen, dass es das auch tut. Und das Einzige, was wir also brauchen, ist diese geheimnisvolle Invariante B hier. Und die gilt natürlich dann insbesondere auch hier. Was ist jetzt diese Eigenschaft B? Naja, diese Eigenschaft B, da nehmen wir genau diejenige, die wir gerade eben schon mal ausprobiert haben. Was war diese Eigenschaft? Hier sehen Sie sie nochmal. Z gleich i Quadrat und x gleich 2i minus 1. Gehen wir nochmal zurück zu dem Programm. Also das war, die Eigenschaft war Z gleich i Quadrat und x gleich 2i minus 1. Und jetzt versuchen wir zuerst mal uns intuitiv zu überzeugen davon, ob das tatsächlich stimmt. Naja, das ist ja die Vermutung, dass dieses I Quadrat. Genau. Das Z in der Variable Z wollen wir das Quadrat von A aufbauen. Und das machen wir, indem wir eben diesen Schleifenzähler I hochzählen und dann für jedes, in jeder Iteration addieren wir auf das Z eben dieses X drauf. Naja, und das X ist halt gerade 2i minus 1. Das heißt, das wird initialisiert mit minus 1 und dann für jede, am Anfang jedes Rumpfs wird da 2 draufgezählt. Das heißt, das X durchläuft deshalb die ungeraden Zahlen und eben in Abhängigkeit von diesem Schleifenzähler I. Und natürlich wollen wir am Ende Z gleich A Quadrat haben, aber die Schleife endet eben genau dann, wenn das I das A erreicht hat. Bitte. Die Frage ist eine gute Frage. Ich wiederhole sie, damit sie sozusagen für die Ewigkeit aufgezeichnet wird. Was passiert, wenn das A negativ ist? Wir haben leider keine Kontrolle über das Read. Der Nico hat schon vorgeschlagen, weil es immer so blöd ist mit diesem Read, ob wir nicht ein P-Read machen, das einfach nur positive Zahlen annimmt oder nicht negative Zahlen annimmt und alle anderen einfach zurückweist als inkonsistent. Aber was passiert? Hier in unserem Programm ist das leider möglich. Das Read könnte eine negative Zahl einlesen. Was passiert dann mit diesem Programm? Wie bitte? Eine Endlosschleife, genau. Das heißt, es wird nicht terminieren. Das heißt, der Programmpunkt vor dem Write wird gar nicht erreicht. Aber diese Invariante, die wir da hingeschrieben haben, gilt natürlich immer nur für dann, wenn wir diesen Programmpunkt erreichen. Das heißt, wenn es nicht terminiert, dann ist die Invariante trotzdem richtig. Okay? Aber das gibt uns natürlich einen Hinweis, dass in dem Moment, wo wir diese Invariante bewiesen haben, wir über die Korrektheit des Programms nur eine partielle Aussage gemacht haben. Nämlich bedingt unter der Annahme, wir erreichen den Programmpunkt, dann gilt's. Wir haben noch nicht bewiesen, dass der Programmpunkt überhaupt jemals erreicht wird. Und dazu brauchen wir dann eine extra Methode, die wir dann auch gleich noch erfinden werden. Ja? Okay, gibt es weitere Fragen? Aber es ist natürlich ein wichtiger Punkt, den wir im Hinterkopf behalten müssen. Und wir werden, vielleicht kommen wir heute noch dazu, darüber nachzudenken. Keine weiteren Fragen? Okay, also ist auch irgendwie klar, dass das eine vernünftige Invariante ist für den Programmpunkt, für die Stelle, an der vor dem, bevor die Schleife betreten wird. Okay, und jetzt, dann ist natürlich, wenn die Eigenschaft B gilt und wir die Schleife dann verlassen, dann gilt zusätzlich, dass I gleich A ist. Und wenn I gleich A ist und Z gleich I Quadrat, dann ist natürlich auch Z gleich A Quadrat und diese Aussage, die wir hier hingeschrieben haben, diese Aussage folgt. Okay, so jetzt ist die Frage, ob dieses, was wir mit diesem, B machen. Also das Erste, was ich behaupte, ist, ich kann außer dieses B hier, das kann ich sozusagen auch hier hinten, wenn ich hier wenn diese Eigenschaft hier gilt, dann gilt sie auch, also diese beiden Sachen hier passen zusammen. Und das kann ich überprüfen, indem ich jetzt eben den WPE-Operator für diese Bedingung hernehme und dieses der False-Fall war Z gleich A Quadrat und der im True-Fall steht da B und dann schaue ich nach, was kommt da raus. Was sollte dann davor stehen? Und die Aussage, die ich dann da finde, ist, naja, ich muss es jetzt sozusagen mechanisch einsetzen und die negierte Bedingung und das erste Argument von diesem WP-Operator, das ist diese Formel. Und das B und und das I ungleich A, das ist diese Formel. Und da muss das Oder dazwischen gelten. Und dann lasse ich dann habe ich jetzt hier in der nächsten Zeile, habe ich das B einfach ersetzt durch seine Definition. Und jetzt kann ich, was ich jetzt hier gemacht habe, ist vielleicht ein bisschen dies. Ich habe hier leider die Reihenfolge hier vertauscht. Das macht die Sache hoffentlich ein klein wenig unübersichtlich. Diese Sachen sind hier dasselbe. Und dieses erste Argument hier, dieses hier, was ich jetzt mal blau unterlege, dieses hier, diese Aussage verstärke ich, indem ich dieses z gleich a Quadrat dieses, wir wissen ja, dass i gleich a ist, deswegen ist das i gleich a und z gleich a Quadrat dasselbe wie i gleich a und z gleich i Quadrat, das ist dieses hier, und zusätzlich füge ich jetzt als neues Ding das hier hinzu. Indem ich mehr dazu schreibe, mache ich eine stärkere Aussage und das heißt, diese Implikation, die hier hingeschrieben ist, gilt. Okay? Jetzt mache ich diesen ganzen Farbenkram wieder weg. Nachdem ich also auf diese Weise die Aussage das ein bisschen verstärkt habe, finde ich aber, dass hier dieselbe Formel steht wie hier und links i ungleich a steht und rechts i gleich a. Naja, und durch distributives Ausklammern von dem grünen Teil habe ich dann diesen grünen Teil und i gleich a oder i ungleich a. Und das ist true. Das heißt, ich habe diesen grünen Teil und true. Das heißt, nur den grünen Teil. Und deswegen steht dieser grüne Teil da, der bleibt hier stehen und der ist, erinnern wir uns, gerade die Aussage B. Ja, also der ganze Trick, den wir hier angewendet haben, ist, dass wir hier eine Verstärkung vorgenommen haben, indem wir hier dieses rote Ding da noch hinzugefügt haben. Und das andere, was wir gemacht haben, ist, wir haben, weil i gleich a war, haben wir dieses a durch das i ersetzt. Sonst haben wir nichts gemacht. Okay? Und damit haben wir was haben wir damit also jetzt erreicht? Wir haben also festgestellt, dass diese beiden Bs so zusammenpassen, zusammen mit dem, dass an dieser Stelle alles stimmt. Und jetzt, was bleibt jetzt noch übrig? Jetzt bleibt nur noch übrig zu gucken, komme ich mit Hilfe des WP-Operators von diesem B auch noch zu diesem B. Und dann außerdem komme ich mit Hilfe des WP-Operators in diese Richtung zu true. Weil hier vorne wollen wir gerne true stehen haben. Ja, jetzt, wenn wir uns diese beiden Verifikationsaufgaben anschauen, dann ist das eine eben, sind das beides, da müssen wir einfach nur mit Hilfe des WP-Operators diese Eigenschaft B sukzessive durch eine Folge von Anweisungen durchpropagieren. Und wenn wir uns jetzt die Schleife anschauen, der Schleifenrumpf besteht jetzt gerade aus x gleich x plus 2, z gleich z plus x und i gleich i plus 1. Das war gerade diese kleine Übungsaufgabe, die wir vorhin gerade gelöst haben. Das heißt, da haben wir festgestellt, wenn ich mit B dahinter starte, dann ist die schwächste Vorbedingung bezüglich diesen drei Zuweisungen selbst wieder B. Das heißt, hier stimmt's. Okay? Und das heißt, wir brauchen jetzt nur noch dieses hier vorne zu überprüfen. Ja, Okay, das war diese Situation. Und wir müssen jetzt also nur noch die ausgehend von der Zusicherung B diese drei Initialisierungen behandeln. Die letzte Initialisierung davon war die der Variable Z. Wir müssen also gucken, was wird aus dem B bezüglich, wenn wir die Variable Z, was für eine Vorbedingung brauchen wir, damit nach der Initialisierung von Z mit 0 B gilt. Und das heißt, wir müssen in der Formel B das Z durch 0 ersetzen. Okay, dann kommt dieses hier raus. Ja, da war Z gleich I Quadrat, stand ja da, und jetzt ist dann da 0 gleich I Quadrat. Okay, und das ist jetzt, fragen wir uns, was schließen wir daraus? Wenn I Quadrat 0 ist, dann zumindest, ja, dann wissen wir, dass I gleich 0 ist. Ja? Das ist das Gleiche, das Äquivalent dazu, dass I gleich 0 ist. Und wenn I gleich 0 ist, dann ist X und X I 2I minus 1 ist, dann können wir das also insgesamt, diese Formel vereinfachen, zu dieser hier, I gleich 0 und X gleich minus 1. Okay, wenn wir diese Formel nehmen und dann den WP bezüglich der davorgehenden Initialisierung, nämlich dem x gleich minus 1, konstruieren, dann müssen wir also jetzt in diesem grünen Ding das x durch minus 1 ersetzen. Das heißt, nochmal, diese minus 1 hier, da machen wir es in rot, diese minus 1 wird hier eingesetzt und dann ist diese zweite Gleichung, die da steht, minus 1 gleich minus 1. Und das ist true. Also haben wir dann I gleich 0 und true. Oder einfach nur I gleich 0. Damit sind wir angekommen an dieser Zusicherung, die wir vor diese Zuweisung x gleich minus 1 schreiben. Und dann bleibt jetzt noch übrig, jetzt haben wir die erste Initialisierung war i gleich 0. Das heißt, wir müssen jetzt, na gut, jetzt ist wieder genauso vorgehen. Das heißt, den WP von der Aussage i gleich 0 bilden bezüglich der Zuweisung, I erhält den Wert 0 und das heißt technisch, dass einfach hier dieses 0 in dieses I eingesetzt wird und wir uns fragen, was kommt denn für eine Aussage raus? Da steht dann 0 gleich 0 und das ist eben das gleiche wie true. Also vor der gehe ich noch einen Schritt zurück. Das heißt, an diese Stelle jetzt haben wir da sind wir mit true angekommen. Und jetzt kommt noch dieses a gleich read und dann sehen wir, egal was wir da einlesen, die Vorbedingung von true ist immer true. Also haben wir hier oben auch true. Und damit sind wir fertig. Und das heißt, wir haben tatsächlich dieses b an dieser Stelle jetzt zum Beispiel, konnten wir ergänzen zu einer lokal konsistenten Annotation des Kontrollflussgraphen mit Zusicherungen, so dass am Startpunkt true steht und zusätzlich hier das hier gilt. Gibt es eine Frage? Ja? Wenn das in den Übungen werden Sie nochmal solche kleinen Beweise machen. Und da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, aber im Wesentlichen ist es tatsächlich immer nach demselben Schema. Dann können wir uns jetzt mit diesem False-Problem können wir uns dem zuwenden, dass nicht, das natürlich für das Beweisen wichtig ist, aber natürlich auch für unser Programmieren, weil natürlich unsere Programmierfehler sind einerseits sind natürlich vielgestaltig und dass wir an einen Programmpunkt kommen und dann gilt da irgendwie was nicht, was wir eigentlich erwartet haben. Das ist eine Sorte von Programmierfehlern. Aber eine andere Sorte ist natürlich, dass wir an diesen Programmpunkt gar nicht hinkommen, weil wir vorher schon irgendwas falsch gemacht haben. Ja? Das heißt, wir wollen eigentlich, was wir haben wollen, ist, wir wollen nachweisen, wir wollen nachweisen, kommen wir an irgendwelche Programmpunkte überhaupt hin. Und ob wir jetzt an einen Programmpunkt hinkommen, da gibt es zwei verschiedene Gründe, warum wir nicht hinkommen. Und der wichtigste Grund, warum wir irgendwo nicht hinkommen, ist, dass wir eine Schleife vielleicht betreten, aber diese Schleife dann nachher nie wieder verlassen. Das ist insofern sogar noch schrecklicher, als einfach nur einen Programmpunkt nicht zu erreichen. Das heißt nämlich, dass wir überhaupt mit der Programmausführung nicht terminieren, möglicherweise. Ja, weil wir einfach in der Schleife gefangen sind und dann für immer da im Kreis uns drehen. Wie können wir nachweisen, dass ein Programm immer terminiert? Ja? Beziehungsweise können wir vielleicht, das wäre das eine, möglicherweise wird das Programm gar nicht immer terminieren, sondern möglicherweise wird es tatsächlich nur in bestimmten Fällen terminieren. Und dann wäre es schön, wenn wir herauskriegen könnten, unter welcher Bedingung ein Programm immer terminiert. Und jetzt schauen wir uns nochmal unsere Beispiele, können wir jetzt nochmal Revue passieren lassen und stellen dann fest, dass schon unser GGT-Programm eigentlich softwaretechnisch eine Katastrophe ist, weil es im Wesentlichen nie terminiert. Ja, sagen wir mal, es terminiert schon manchmal, nämlich dann, wenn die Eingaben gutartig sind. Aber wenn die Eingaben nicht so gutartig sind, dann terminiert es nicht. Es terminiert nämlich auch nur entweder, wenn die beiden Eingaben A und B, die da gelesen werden, gleich sind, weil dann die Schleife testet auf Gleichheit, dann wird die Schleife sofort verlassen. Oder wenn A und B größer als 0 sind. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist es schlecht. Ja, weil dann, wenn zum Beispiel B negativ ist und A positiv, dann wird immer die kleinere Zahl von der größeren abgezogen. Dann wird immer etwas Negatives von etwas Positivem abgezogen und dann wird das Positive natürlich immer noch größer, durch schlecht. Oder wenn, stellen Sie sich auch nur vor, dass das A größer als 0 ist und das B gleich 0 ist, dann wird das B immer, wird 0 immer von dem A abgezogen und es ändert sich nichts in jedem Schleifendurchlauf. Das ist auch eine Katastrophe und das Programm terminiert nicht. Ja? Und das heißt, wir haben die implizite Annahme gemacht, dass wir nur natürliche Zahlen als Eingaben haben. Was vielleicht auch von der Anwendung her garantiert ist, aber es stand nicht im Programm drin. Und das ist jetzt, ich meine, es tut mir leid, wenn ich Sie mit sowas vielleicht langweile, aber das ist natürlich ein Ding, was auch in der Praxis vorkommt. Sie schreiben eine Methode und Sie gehen davon aus, die wird immer nur aufgerufen, wenn dieser Pointer verschieden von null ist. Aber es steht nicht im Programm und es wird nicht abgetestet. Und der Benutzer weiß das aber nicht, der ruft das für irgendwas auf und dann wird es halt auch für null aufgerufen und dann passiert die Katastrophe. Ja, wir haben also sozusagen eine implizite Annahme gemacht, die nicht explizit ist und das ist gefährlich. Also wenn Sie kritische Software schreiben, dann sollten Sie da sehr vorsichtig sein bei so etwas. Manchmal steht sowas noch in den Kommentaren. We assume that the pointer A is always different from null. Der Compiler überliest die Kommentare und der Benutzer schaut nicht in den Source Code, sondern ruft einfach die Methode auf. Und dann knallt's vielleicht. Hier haben wir also ein ähnliches Problem und dann schauen wir uns an, was bei dem Quartierprogramm hatten wir auch schon beobachtet, dass das auch unter bestimmten Umständen vernünftig ist, nämlich dann, wenn die Zahl A, die wir einlesen, mindestens 0 ist. Für negative Zahlen funktioniert das nicht. Und Ja, jetzt gibt es natürlich da noch so ganz spezielle Programme, die man als Spaßvogel gerne hinschreibt, zum Beispiel While True, und das ist natürlich auch ein Programm, was definitiv nicht terminiert. Die einzigen Programme, von denen wir mit Sicherheit sagen können, dass sie immer terminieren, sind Programme ohne Schleifen. Wobei wir ein klein bisschen aufpassen müssen, Programme ohne Schleifen terminieren vielleicht, aber terminieren nicht notwendigerweise immer regulär. Weil, warum, was könnte passieren? Was? Es könnte ein Exception geben. Es könnte nämlich, wir könnten durch Null teilen, zum Beispiel eine beliebte Sache, und dann würde natürlich irgendwo eine Zuweisung möglicherweise oder eine Bedingung schief gehen. Hier haben wir jetzt auch diesen Punkt ausgeklammert. Wir haben immer angenommen, wir haben auch in den Beispielen niemals irgendwie Multiplikation verwendet. Also wenn wir durch Null wenn wir Division haben, dann sollten wir immer auch noch mit überprüfen, dass es keine Division durch Null gibt. Und okay, jetzt ist natürlich wieder wie vorhin, wir haben Programme ohne Schleifen gefallen uns offenbar sehr gut. Die waren vorher eben gerade auch sehr nützlich, weil wir die Invarianten alle einfügen konnten. Hier tauchen wieder diese Programme ohne Schleifen auf. Die sind, weil sie so schön terminieren. Das ist alles schön und gut, aber natürlich haben Programme Schleifen. Was kann man da machen? Da kann man, schauen wir uns mal hier dieses Beispiel an. Das ist ein Programm mit einer Schleife, und versuchen wir uns zu überlegen, warum das Programm oder ob das Programm terminiert. Okay, also was macht das Programm hier? Wir lesen drei Zahlen ein. Wir haben drei Zahlen. Die Variable t wird auf 0, mit 0 initialisiert. I wird aus der Eingabe gelesen. Und dann, solange dieses i größer als 0 ist, wird das Folgende gemacht, hier wird eine weitere Zahl eingelesen, das ist das J. Und solange dieses J größer als 0 ist, wird dieses T immer um 1 erhöht und dabei das J um 1 erniedrigt. Und dann wird das I auch um 1 erniedrigt. Und zum Schluss schreiben wir das T. Also irgendwie im Wesentlichen ist dieses T, was ich in dieses Programm reingeschrieben habe, das ist sowas wie ein Schrittzähler. Das sagt eigentlich so oft, wie irgendwie eine Aktion ausgeführt wird. Und das zählt also die Zeit mit, deswegen T. Und ja, was ist das I? Wir können uns irgendwie so vorstellen, das I, das wir hier lesen, ist die Anzahl der Durchläufe durch die äußere Schleife. Zumindest wenn I größer gleich 0 ist. Wenn I negativ ist, dann wird die äußere Schleife überhaupt nicht betreten. Und gleich entsprechend das J, was ich jedes Mal lese, gibt an, wie oft ich die innere Schleife durchlaufe. Ja, woran liegt das? Woher weiß ich das? Woher weiß ich das, dass das J, was ich lese, angibt, wie oft die innere Schleife durchlaufen wird? Naja, weil bei jedem Schleifendurchlauf, schauen wir uns diese innere Schleife an, wird dieses J um 1 runtergezählt. Und der Test ist dann, und ich betrete sie nur, wenn J den Wert größer als 0 ist. Und das wissen wir, wenn ich eine Zahl habe, selbst wenn die eine Million ist, und ich kann sie wenn diese Zahl positiv bleiben soll, dann kann ich sie nicht beliebig oft runterzählen. Das ist genauso von Ihrem Konto. Wenn der Kontostand eben immer positiv, wenn Sie keinen Überziehungskredit haben, dann können Sie nur was abheben, solange was auf dem Konto drauf ist. Und Sie können nicht beliebig oft was von Ihrem Konto runternehmen. Sie können es nicht beliebig oft kleiner machen, den Kontostand. Das ist ein Wesen der natürlichen Zahlen. Ja, und das wenden wir hier tendenziell, kann man dieses Argument hier auch anwenden. Und egal wie dieses J ist, was wir aus der Eingabe lesen, völlig egal, wenn es mal da ist, dann gibt es mir an, wie oft ich eine Verringerung vornehmen kann, weil ich kann ja nicht um einen halb verringern, ich kann immer nur meine ganze Zahl um einen ganzen Betrag verringern. Und damit gibt es mir eine Obergrenze für die Anzahl der Durchläufe. Und wenn also jede innere Schleife terminiert, dann terminiert der Rumpf von der äußeren Weilschleife und die Anzahl der Durchläufe durch den Rumpf der äußeren Schleife ist mir vorgegeben durch dieses I, das heißt, die äußere Schleife terminiert aus genau dem gleichen Grund. Und damit terminiert das ganze Programm. Immer. Okay? Das sollte die ganze Argumentation geben. Und das ist im Prinzip, Sie können sich eine andere Eselsbrücke dafür bilden. Die Schleifen, die Sie am zuverlässigsten terminieren, sind solche Vorschleifen, wo Sie einen Anfangswert in einen positiven Anfangswert in Ihren auf Ihren Schleifenzähler, in Ihrem Schleifenzähler haben und dann diesen Schleifenzähler immer um 1 verringern und so lange in der Schleife bleiben, solange Sie einen positiven Wert haben. Ja, so natürlich sind C-Schleifen und auch Java-Schleifen einerseits sehr flexibel, Vorschleifen meine ich, besonders flexibel, andererseits natürlich ein bisschen unsicher, weil sie könnten außer dieser Modifikation hier des Schleifenzählers, könnten sie irgendwo im Rumpf natürlich das I auch nochmal extra manipulieren. Das heißt, Sie müssen darauf achten, um zu sagen, ja gut, diese Schleife terminiert immer, müssen Sie sicherstellen, dass diese Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen nichts Böses machen, also nicht irgendwie diesen Schleifenzähler wieder nach oben zählen zum Beispiel. Okay? Und ja, die Frage ist jetzt, das wären also diese speziellen Schleifen, wo man eben wie eine Art in der Vorschleife eben einen Anfangsstand runterzählt. Die Frage ist, können wir das auf beliebige Schleifen verallgemeinern? Und die Antwort ist, ja. Und zwar auf die folgende Weise. Ja, wir wollen nachweisen, dass jede Schleife in unserem Programm nur endlich oft durchlaufen wird. Es ist uns egal, wie oft, aber wir wollen nachweisen, dass sie nur endlich oft durchlaufen wird. Und dazu, jetzt ist aber diese, wenn wir nochmal hier an dieses Ding zurück, an diese Schleife hier zurückschauen, auf diese Schleife zurückschauen, dann ist eine beliebige Schleife in unserem Programm natürlich nicht von dieser Form. Ja? Das heißt, wir müssen irgendwas tun, damit wir dieser Schleife ansehen, ob sie terminiert oder für diese Schleife nachweisen können, dass sie terminiert. Und was wir da machen ist, wir modifizieren das Programm ein bisschen, sodass eine beliebige Schleife im Prinzip dann so ähnlich aussieht wie diese Vorschleife. Und zwar machen wir das so, indem wir für jede Schleife, wenn Sie so wollen, einen eigenen, neuen, zusätzlichen Schleifenzähler einführen. Das ist dieses R. Jetzt dieses R, natürlich, wenn Sie zwei Schleifen haben, dann können Sie die natürlich nicht beide R nennen, dann müssen Sie den einen R1 und das andere R2 nennen. Also nehmen Sie eine Schleife, dann hätten Sie so eine Kenngröße, die wollen wir jetzt mal hier R nennen. Was müssen Sie dann machen? Naja, wenn immer der Rumpf betreten ist, müssen Sie schauen, hat diese Variable R immer noch einen Wert, der größer als 0 ist. Okay, und wenn sie nicht größer als 0 ist, dann soll die Schleife überhaupt nicht betreten werden. Okay, und dann müssen Sie noch als zweites überprüfen, dass diese Kenngröße R bei jedem Schleifendurchlauf kleiner wird. Ja, und diese zusätzliche Kenngröße R, die Sie in Ihr Programm einfügen, die fügen Sie in Ihr Programm ein und sorgen dafür, dass die nur auf eine ganz kontrollierte Weise eben modifiziert wird, nämlich von Ihnen selber, von dem eingefügten Code und nicht von dem ursprünglichen Programm. Und dann diese Eigenschaften, dass bei Betreten des Rumpfes dieses R größer als 0 ist und dass bei jedem Schleifendurchlauf dieses R kleiner wird, das kann man mit Zusicherungen überprüfen. Und diese Zusicherungen können wir mit unseren alten Tricks jetzt beweisen. Okay, klingt noch ein bisschen abstrakt. Jetzt schauen wir uns mal an, wie wir das tatsächlich machen könnten. Und dazu schauen wir uns zum Beispiel wieder unser super tolles GGT-Programm an. Ja, wir wollen jetzt natürlich für das ursprüngliche GGT-Programm hätten wir keine Chance nachzuweisen, dass es immer terminiert, weil wir ja schon wissen, dass es nicht immer terminiert. Das heißt, wir müssen es erst einmal wetterfest machen, indem wir die verschiedenen Spezialfälle, die auftreten können, abfangen. Und das ist tatsächlich, führt dann ja manchmal zu einem gewissen zusätzlichen Overhead. Das ist dieses hier. Dieser gelbe Code, den habe ich jetzt eingefügt, um die verschiedenen Situationen abzufangen, die halt auch noch auftreten können. Ja, also wenn A negativ ist, dann ersetze ich X nicht durch A, dann initialisiere ich X nicht mit A, sondern mit minus A. Ja, und wenn B negativ ist, dann ist es genauso, dann ersetze ich Y, dann schreibe ich in Y nicht B rein, sondern minus B. Und wenn X gleich 0 ist, dann gebe ich einfach das Y aus. Und genauso, wenn das Y gleich 0 ist, dann gebe ich einfach das X aus. Ja? Auf diese Weise habe ich zum Beispiel schon mal sichergestellt, dass jetzt tatsächlich die Ausgabe, also das X und das Y immer positiv sind, das ist das, oder nicht negativ sind, das ist das eine. Und dass ich auch in die Ausgabe etwas nur schreiben kann, was positiv ist oder null. Das entspricht auch der Definition von dem GGT, weil der GGT von zwei negativen Zahlen ist trotzdem immer positiv. Das hatten wir irgendwie definiert. Das ist jetzt durch dieses Gelbe, wird das sichergestellt. Und nur wenn das sozusagen alles auf diese Weise präpariert ist, dann habe ich also X und Y, dann komme ich, wenn ich das hinter dem Gelben ankomme, dann ist X und Y auf jeden Fall größer als 0. Und wir sind in einer Situation, das mache ich jetzt mal schön grün, damit man sieht, in einer Situation, wo diese Schleife richtig arbeitet. Und jetzt sagen, ist jetzt meine Behauptung, nach dieser gelben Vorbereitung terminiert die Schleife tatsächlich immer. Okay? Wenn ich jetzt so diese Behauptung aufstelle, diese Schleife terminiert immer, dann fragen Sie, wäre die nächste Frage sofort, können wir das mit so einer Kenngröße beweisen? Welche Kenngröße müssen wir wählen? Oder irgendwie eine Kenngröße definieren, so dass sie bei jedem Schleifendurchlauf kleiner wird? Haben Sie einen Vorschlag? Also das Erste, wenn wir uns jetzt auf die Suche nach solchen Kenngrößen machen, da hinten ist schon eine Frage, wie bitte? Das Maximum aus X und Y. Das Maximum aus X und Y, das wäre eine Möglichkeit. Das Maximum aus X und Y.
Okay, hören Sie mich wieder? Maximum x und y wäre eine Möglichkeit. Ich hätte etwas anderes vorgeschlagen, einfach die Summe. Ja, weil ich ziehe jetzt eins ab, da wird es immer die Summe kleiner. Habe ich jetzt hier verwendet, aber man könnte, es war vermutlich, könnte man das mit dem Maximum ebenfalls durchführen. Danke. Okay. Wenn wir die Summe wählen, wie würde dann unsere tolle Transformation aussehen? Wir müssten diese Kenngröße, ich sollte die nicht grün machen, sondern ich mache sie mal rot. Wir fügen vor die Schleife eine Initialisierung dieser Kenngröße ein und müssen dann am R ist x gleich y. Ich darf die Schleife dann nur betreten, wenn die Summe größer, also wenn ich die Schleife betrete, dann ist diese Kenngröße größer als 0. Das ist der Fall, weil ganz am Anfang ist halt sowohl das x wie das y größer als 0 und deshalb betrete ich sie nur, wenn die Summe größer als 0 ist. Bei dem Maximum können wir uns gerade noch überlegen, das Maximum wäre dann ebenfalls größer als 0 und damit würde man auch die Schleife nur betreten, wenn diese Kenngröße größer als 0 ist. Also wir würden an dieser Stelle hier, an dieser Stelle bräuchten wir dann die Zusicherung, dass dieses R immer größer als 0 ist. Okay, und dann müssten wir dafür sorgen, dass für den nächsten Schleifen, dass am Ende der Schleife, dass diese Kenngröße kleiner wird. Das heißt, wir müssten hier hinten ein Update für die Kenngröße einfügen. Und ich habe hier einfach x plus y ist im Schleifenrumpf verändert worden und ich propagiere die Information über x und y jetzt eben auch in diese Kenngröße r hinein. Und dann stelle ich fest, ich setze einfach r gleich x plus y. Was muss ich überprüfen? Ich muss nachweisen, die Zusicherung, die ich überprüfen muss, ist der alte Wert bevor ich dieses r ersetze, ist der tatsächlich größer als der neue Wert von dem r? Also diese Überprüfung muss ich hier vornehmen. Ja? Das heißt, wenn ich das Maximum nehme, würde ich dann an dieser Stelle überprüfen müssen, ist das R größer gleich dem Maximum von x und y und wenn das und dann tatsächlich dieses Update vornehmen. Okay? Wir haben also jetzt die eingekastelten Zuweisungen sind diejenigen, die ich in das Programm einfügen muss und und das hier sind die Assertions an diesen beiden Programmpunkten, die ich überprüfen möchte. Ja, hier habe ich Ihnen den Kontrollflussgraphen von dem sicheren GGT-Programm versucht hinzumalen. Sie sehen jetzt hier vorne in dem vorderen Bereich, in dem Bereich links, das ist dieser Code links zusammen mit diesem Code oben rechts. Das ist alles das, um diese Überprüfungen vorzunehmen und entsprechend die Normalisierung der Eingabe durchzuführen. Und das eigentliche GGT-Programm ist dann der gelbe Bereich. Und in diesem gelben Bereich habe ich dann eben an diesen beiden Stellen hier diese Instrumentierung vorgenommen und diese beiden Zuweisungen an diese neue Kenngröße R eingefügt. Okay, und dann an diesen Stellen sind dann diese Zusicherungen, die, ja, die stehen jetzt hier einfach da, aber das ist jetzt unser Beweisauftrag. Bitte weisen Sie nach, dass, wenn immer dieser Programmpunkt erreicht wird, diese Eigenschaften gelten. Ja, jetzt ist es sozusagen, jetzt sind wir wieder in der Situation wie davor. Wir müssen jetzt die Ärmel hochkrempeln und uns überlegen, wie zeigen wir, dass an diesen Stellen r größer als 0 beziehungsweise r größer als x plus y ist. Und wir stellen fest, dass wir an dieser Stelle alleine, das sind die Aussagen, die wir eigentlich haben wollen. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Wir betrachten die Programmpunkte 1, 2 und 3. Das sind diese Programmpunkte. 1 ist hier. Das ist die Stelle, wo r größer als 0 sein soll. Und 2, das ist die vor dem Update der Variable r. Und für den Programmpunkt 1 wollen wir haben, dass dort tatsächlich dieses r größer als 0 ist. Und für die, ich schreibe es hier sozusagen hin, hier wollen wir haben r größer als 0 und hier wollen wir die Aussage haben, r an dem Programmpunkt 2, dass r größer als x plus y ist. Und diese Aussagen als solche müssen wir verstärken und wir verstärken, ich sage das jetzt mal einfach so, die verstärken wir hier zu den Aussagen a und b. Wobei jetzt bei der Verstärkung, wenn Sie jetzt diese Aussage a vergleichen mit r größer als 0, dann steht in dieser Aussage a ja r größer als 0 gar nicht drin. Aber wir haben, dass x größer als 0 ist und y größer als 0 ist und daraus ist natürlich die Summe von x und y auch größer als 0. Ja, das heißt, dieses A impliziert die Behauptung, die wir haben wollen. Und was habe ich da zusätzlich noch reingeschrieben? Naja, das sind so Eigenschaften, die folgen. Ich komme an diesen Programmpunkt nur, wenn die Variablen x und y größer als 0 sind, sonst bin ich durch dieses Prälud gewissermaßen gar nicht dahin gekommen. Und außerdem ist das im Inneren, das ist am Anfang des Schleifenrumpfs, die Schleifenbedingung ist x ungleich y, das heißt x ungleich y gilt auch. Das heißt, diese Verstärkungen sind auf irgendeine Art und Weise natürlich, diese zusätzlichen Annahmen, und die helfen uns dann nachher, damit wir eine lokal konsistente Zusicherung bekommen. Und hier diese Aussage, dass r gleich x plus y ist, naja, auf jedem Pfad zu diesem Programmpunkt war die letzte Zuweisung an das r gerade diejenige r gleich x plus y. Deswegen gilt dieses hier und für den Programmpunkt B, für den Programmpunkt 2, diese Aussage B, können wir uns vielleicht auch noch mal kurz anschauen. Das war die am Ende des Rumpfes und die Aussage, die wir hier, wir wollten, dass wir diese Aussage zeigen und sie wird hier verstärkt noch mit der zusätzlichen Information, dass x und y größer als 0 ist. Und das hilft uns ebenfalls für die nächste Schleifeniteration, damit wir zu einer lokal konsistenten Zusicherung kommen. Jetzt Ihre Frage. Die Frage ist, was erreichen wir durch diese Variable r? Die Antwort ist, wenn wir diese Behauptungen, die wir hier, wenn wir diese beiden Zusicherungen nachgewiesen haben, diese Zusicherungen hier, haben wir damit bewiesen, dass das Programm terminiert. Warum? Weil vor der Schleife kriegt R irgendeinen Wert. Das ist irgendein, X hat den Wert 20, Y hat den Wert 17, da kriegt R den Wert 37, ja, kriegt irgendeinen Wert. Und wir beweisen dann, dass in jedem Durchlauf dieses R kleiner wird. Und wir betreten die Schleife nur, wenn es R positiv ist. Das heißt, 37 ist dann eine Oberschranke über die Anzahl der Durchläufe durch die Schleife. Und damit haben wir bewiesen, dass die Schleife auf jeden Fall verlassen wird. Bitte laut. Die obere Schranke wird hier gesetzt. An dieser Stelle hat X und Y irgendeinen Wert. Und R kriegt die Summe davon. Und das ist das Anfangspotenzial. Und das gibt uns die obere Schranke für den Schleifendurchlauf, für die Anzahl der Schleifendurchläufe. Doch, an dieser Stelle kriegt R einen neuen Wert, nämlich die Summe von X und Y. Und der ist kleiner. Dadurch wird es dekrementiert. Wenn es nicht dekrementiert würde, hätten wir gar nichts gewonnen und würden auch gar nichts beweisen. Deswegen brauchen wir dieses Update von diesem R innerhalb der Schleife. Und wir machen das am Ende des Rumpfs. Ja? Noch eine weitere, ist wichtig. Wenn Sie das an dieser Stelle nicht verstehen, dass es dadurch wirklich kleiner wird, dann ist natürlich schlecht. Okay. Gut. Wir haben uns also jetzt überzeugt, also wir interessierten uns jetzt insbesondere für den Programmpunkt 1. Da wollen wir zeigen, dass R größer als 0 ist. Wir betreten die Schleife nur, wenn R positiv ist. Und diesen Programmpunkt 2, die Stelle vor dem Update von diesem R, und da, an der, welche wir zeigen müssen, dass dieses R wirklich kleiner wird in der Schleife. Und an diesen beiden Stellen müssen wir einmal zeigen, dass R größer als 0 ist und das andere als R größer als X plus 1. Und für diese Stellen brauchen wir Assertions, die wir dann zu einer lokal konsistenten Annotation unseres Kontrollflussgraphen mit Zusicherungen ergänzen können. Deswegen müssen wir diese beiden grünen Aussagen hier möglicherweise verstärken. Und hier habe ich Ihnen diese Verstärkungen angegeben. Hier schreibe ich die Verstärkung an dem Programmpunkt 1. Bei Betreten des Rumpfes war diese hier. Und die Verstärkung an dem vor der Modifikation von dieser Variable R am Ende des Rumpfes war diese hier. Ja? Und diese Assertions sind so gewählt, dass sie tatsächlich unsere beabsichtigten Zusicherungen implizieren. Und unsere Aufgabe ist jetzt, oder meine Behauptung ist jetzt, dass dieses A und B tatsächlich zu so einer lokal konsistenten Annotation ergänzt werden können. Und wenn wir uns jetzt noch irgendwie unser Programm hier anschauen, haben wir damit diese Programmpunkte 1 und 2 sind, wenn immer Sie irgendwie durch eine Schleife hier in diesem Programm durchgehen, kommen Sie früher oder später an 1 und 2 an. Das heißt, wir können jetzt alleine mit Hilfe unseres WP-Operators eine lokal konsistente Annotation herstellen. Und das machen wir das nächste Mal. Für heute vielen Dank. Aber noch eines, wir müssen nächste Woche fangen wir 5 Minuten früher an, damit wir 5 Minuten früher aufhören können und hier nicht Ihnen Stress machen. Vielen Dank.